Werbung.
Dein Hund frisst ständig Gras, hat Durchfall oder sogar Juckreiz. Das sind klare Anzeichen, dass er sein aktuelles Futter nicht optimal verträgt. Das Sensitive-Futter von Hey Holy wurde von Tierärzten speziell für sensible Hunde entwickelt. Hypoallergen mit nur einer Proteinquelle und ohne Getreide oder künstliche Zusätze. Ausgezeichnet vom DLG-Testinstitut für sehr gute Verträglichkeit, geringes Allergierisiko und hohe Qualität. Sichere dir jetzt 35% Rabatt auf die erste Bestellung. Einfach auf www.heyholy.com gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 3. Juli 2025. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mein Name ist Miriam Holstein und wie immer an dieser Stelle freue ich mich auf das Gespräch mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Ich grüße Sie herzlich, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Herr Mölling, das Weiße Haus hat ja gestern dann letztendlich Medienberichte bestätigt, dass die USA bereits zugesagte Munition und Waffen nicht an die Ukraine liefern wird, also teilweise. Es geht unter anderem um 155 mm Artilleriemunition und PAC-3-Abwehrraketen für das Patriot-System. Donald Trump hat ja schon beim NATO-Gipfel gesagt, die Raketen seien schwer zu beschaffen und man brauche sie außerdem selbst. Was glauben Sie, was steckt da dahinter und was bedeutet das für die Ukraine? Welche Folgen wird es haben?
Ja, das sieht zurzeit so aus, als ob das noch eine Geschichte ist, die sich so schrittweise weiterentwickelt, wenn man die Journalisten rund ums Weiße Haus und auch rund ums Pentagon weiterverfolgt, dann bohren die da gerade tiefer rein und holen da einiges nach vorne. Aber erstmal zu den Typen, die da jetzt erstmal auf der roten Liste stehen. Ich glaube, das Wichtigste daran ist tatsächlich alles, was sozusagen mit Patriot zu tun hat. Ne? Also da sind einige Patriot nicht Launcher, sondern Raketen, also Lenkflugkörper zur Abwehr betroffen. Und das würde die Ukraine tatsächlich vulnerabel machen. Also den russischen Angriffen, die wir ja seit Wochen in verstärkter Reihenfolge oder Intensität sehen, eine höhere Durchschlagskraft tatsächlich einfach vermitteln, dadurch, dass die Ukraine nicht mehr in der Lage ist, ausreichend abzuwehren. Ansonsten sind ein paar Systeme dabei, wo man sich wirklich an den Haaren rauft und sagt, was soll das eigentlich? Es gibt eine Luft-zu-Luft-Rakete, die Sparrow, die ist aus den 60er Jahren. Die Begründung, das muss man hier zum Hintergrund sagen, ist, dass es um Material geht, das die USA jetzt zurückhält, was für ihre eigene militärische Kampfkraft sozusagen wichtig ist. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ob Technologie aus den 1960er Jahren tatsächlich das ist, was, wenn man sie nicht mehr hat oder in bestimmten Quantitäten nicht mehr hat, tatsächlich die USA in die Knie zwingen würde, militärisch handlungsunfähig machen wollen würde. Die Geschichte im Hintergrund, die sich gerade entwickelt, ist, dass das möglicherweise die Idee einiger mittlerer Beamter im US-Verteidigungsministerium gewesen ist, möglicherweise gar nicht mal auf Linie oder abgestimmt mit dem Weißen Haus, und dass man es einfach getan hat. Und da gibt es wieder zwei unterschiedliche Varianten. Das eine ist, Trump ist es egal, oder aber man macht halt und glaubt, dass das im Grunde genommen in Trumps Sinne ist. Insgesamt ist es aber noch etwas undurchsichtig. Es mag sein, dass das Thema eigentlich so klein ist, dass Donald Trump selber sich darum nicht gekümmert hat und den Daumen runter gemacht hat für eine eigentlich relativ kleine Lieferung.
Aber ein ganz klarer Bruch eines Versprechens, was ja unter Joe Biden bereits an die Ukraine gegeben wurde, mit möglicherweise existenziellen Folgen für die Ukraine. Zu Beginn der Woche war ja der deutsche Außenminister Johann Wadephul zum Kurzbesuch in der Ukraine. Und da haben die Ukrainer sehr deutlich gemacht, dass sie mehr Luftverteidigungssysteme vom Typ IRIS-T brauchen. Nun ist ja mit der Produktion nicht so einfach. Es gibt immer wieder Engpässe bei der Lieferung einzelner Komponenten, gibt Produktionsrückstände. Deswegen mal grundsätzlich gefragt, können wir Europäer genügend Munition für die Ukraine herstellen, vor allem Flugabwehrmunition? Oder ganz technisch gesprochen, haben wir überhaupt die Defense Industrial Capacity, um der Ukraine zu ermöglichen, sich weiter zu verteidigen? Oder werden bald ungestört russische Raketen in die ukrainischen Städte fliegen?
Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich, also wenn man jetzt hinten anfängt bei der Defense Industrial Capacity, die ist aufgewachsen, gerade im Bereich der IRIS-T, also die hat massiv investiert und ausgeweitet. Gleichzeitig steigt der Bedarf halt einfach auch radikal, ne? Also das ist die Frage, ob das Unternehmen nochmal entweder ausweiten kann oder aber bestimmte Teile mehr in Lizenzproduktion geben kann. Das ist eine schwierige Geschichte, vor der Deutschland und Europa insgesamt gerade stehen, dass sie sich überlegen müssen, wie kriege ich das eigentlich hin? Und auch da die Frage auch für das Unternehmen immer ist, mache ich das ohne einen bestehenden Vertrag? Also ohne einen Vertrag für die, das absichert, das finanzielle absichert, dass ich jetzt nochmal eine weitere Produktionsanlage aufbaue. Das sage ich jetzt erstmal alles ohne das Wissen um die Details, ob Deal noch Kapazitäten hat oder nicht. Aber am Ende des Tages brauchen sie natürlich irgendwo Verträge, selbst wenn in solchen Zwischenphasen bestimmte Unternehmen auch bereit sind zu sagen, okay, wir machen erstmal, weil wir glauben, dass wir das Material sowieso irgendwann absetzen können. Aber klar ist, mit Blick auf die Größenverhältnisse, das kann alles nicht über Nacht passieren. Und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir diese Diskussion um verteidigungsindustrielle Kapazitäten nun schon wirklich seit 1,5 oder 2 Jahren führen, muss man sagen, haben wir uns den Mund zwar heiß geredet, aber auf der industriellen Seite ist so wahnsinnig viel nicht passiert, was aber jetzt nicht alleine Schuld der Industrie ist, ne? Auch das gehört mit dazu. Also das ist wirklich viel Gerede. Und dann kommt immer so ein Schockmoment, wie jetzt ja auch von Donald Trump, wir haben eben gerade drüber gesprochen, wo alle wieder aufwachen und sagen, ach, das können wir aber alleine gar nicht. Und sagen, naja, wir haben jetzt schon irgendwann die Schallmauer erreicht, wo man sagen muss, 2 Jahre ist für das Herstellen eines komplexen Waffensystems, das man nicht erst noch erfinden muss, also wo man keine Baupläne machen muss und so, sondern einfach weiter produziert, das war eine Schallmauer. Wir hätten jetzt hier schon ganz anders dastehen können. Man hätte neue Produktionslinien aufbauen können und die hätten jetzt produzieren können. Einige Unternehmen haben das gemacht, andere nicht. Also von daher, das ist, also wenn ich sozusagen Ihnen das so aufblättere und mir das auch so aufblättere, muss man sagen, man kann da schon ziemlich frustriert sein, wie viel Gerede da gewesen ist und wie wenig auch von staatlicher Seite da gemacht worden ist, um die industrielle Kapazität sicherzustellen.
Dann gucken wir doch noch mal kurz auf die aktuelle Lage. Seit Wochen versucht ja Russland, die Ukraine mit groß angelegten Drohnenangriffen zu schwächen. Ein Beispiel: im Juni hat Russland fast 5.500 Drohnen des Typs Shahed oder Geran auf die Ukraine eingesetzt. Wenn man es vergleicht mit dem Juni im vergangenen Jahr, waren es nur 336, also enorme Steigerung. Was ich mich da grundsätzlich frage, ist, was ist da eigentlich das strategische Ziel? Weil wenn man historisch denkt, dann war ja jede strategische Bombenkampagne, die auf die Zerstörung ziviler Moral ausgelegt war, am Ende nicht zielführend. Also weder der deutsche Blitz noch die Combined Bomber Offensive der Alliierten in Europa, die Feuerbomben über Tokio. Sie werden jetzt wahrscheinlich sagen, wir können nicht in die Köpfe von Putin reinschauen, aber glauben Sie, dass Moskau wirklich denkt, dass man die Ukraine in die Knie zwingen kann, wenn man nur genügend Zivilisten ermordet?
Jein. Also ich glaube, die, um Ihre Frage in 2 Teile zu zerlegen. Ja, ich glaube, dass man im Kreml denkt, man kann durch Gewalt erzwingen. Komme ich gleich noch drauf zurück. Aber nicht durch das Ermorden. Ich glaube, dass man schon verstanden hat, dass es um den Schrecken für die Lebenden geht und nicht um die Toten. Ja, also es geht um den psychologischen Effekt dessen, was man da macht. Und man glaubt, dass dieser psychologische Effekt tatsächlich entscheidend sein kann. Oder aber, zweite Variante der Erklärung, man hat nichts anderes. Ich tendiere fast schon zum Zweiten hin oder zu einer Mischung. Warum? Die russische Führung kennt eigentlich nur Gewalt als Instrument der Steuerung. Und bei den eigenen Leuten, ich mache es jetzt mal ein bisschen holzschnittartig, bei den eigenen Leuten funktioniert es ja. Ne? Ich habe auch gar nichts anderes in meinem Instrumentenkasten. Ich habe nichts, wo ich jetzt eine Charmoffensive Richtung Kiew machen könnte. Das wäre ja sozusagen das komplett andere, dass ich mich im Grunde genommen als Wolf im Schafspelz darstelle und sage, Mensch, wir sind doch alle eins und so weiter und so fort. Das klappt nicht. So, das heißt also, da ist der Instrumentenkasten der Überzeugungsfähigkeiten, der Überzeugungsinstrumente, der ist ziemlich begrenzt. Da liegt nämlich nur ein Vorschlaghammer drin. Also nutzt derjenige, der einen Vorschlaghammer hat, auch den Vorschlaghammer, um da irgendwie reinzukommen. Und Sie haben total recht, alles, was man gelesen hat über strategische Bomberkampagnen, sagt einem, es hilft einfach nicht. Man kommt nicht an das Ziel, teilweise hat man sogar den paradoxen oder den gegenteiligen Effekt, dass die Leute sagen, naja, wir lassen uns hier nicht in die Knie zwingen. Also von daher komme ich eher zu dem Schluss, das ist eine Art von Hilflosigkeit, die man da hat oder vielleicht sogar Übersprungshandlung, weil man den eigenen Leuten gegenüber ja zeigen muss oder möchte, dass man da schon versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Ukraine zu zwingen und zu unterdrücken.
Werbung.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Wie würden Sie denn da die Ukraine einschätzen? Also es gibt natürlich auch immer Berichte von jungen Männern, die versuchen, da dem Einsatz an der Front zu entgehen. Und natürlich gibt es auch Berichte, ist ja auch normal, über die Erschöpfung in der Bevölkerung. Aber es ist ja kaum davon auszugehen, dass das nicht dieser Effekt Rally Around the Flag, also dass sozusagen das nicht dazu führen wird, dass man sich eher noch mehr solidarisieren wird mit dem Präsident Zelensky, oder?
Ich glaube, dass man das ist dann schon wirklich, also wenn ich Sie jetzt in meinen Kopf reingucken lasse, dann ist das eher sozusagen, taucht es der westdeutsche Küchentisch vor meinem Auge auf, im Sinne von aus einem sehr wohlstandsgeschwängerten Land heraus lässt sich viel erzählen über Patriotismus und Solidarität und so. Ich glaube, so stelle ich es mir vor, denn ich habe auch keinen Blick in die ukrainischen Köpfe und die ukrainischen Küchen und deren Tische, dass man sich schon sagt, Mensch, ja klar sind wir müde, man ist irgendwann strukturell kaputt, ja, man ist einfach wirklich erschöpft und gleichzeitig weiß man aber, ja, aber aufgeben können wir hier nicht. Dann geht es nicht nur darum, dass man die letzten 3 Jahre falsch investiert hat, sondern auch, dass man sagt, na, wir wissen doch, was dann im Grunde genommen kommt. Und dafür haben wir weder den Widerstand geleistet, noch die Revolution hier angezettelt oder weitergeführt und eine politische Zivilgesellschaft geschaffen. All das würde man dann ja im Grunde genommen in Abrede stellen oder sagen, das ist dann vorbei. Ja, man gibt damit den Weg in die Freiheit im Grunde genommen auf. Dass daraus kein Hurra wird, so wie man sich da der ein oder andere vielleicht in, ich sag mal, bewusst Westdeutschland vorstellt. Weil ich glaube einfach, dass wir da wirklich weit weg sind von den Realitäten an vielen Punkten. Ja, das ist so. Ja, aber dass man trotz Erschöpfung noch klar denken kann und sagen kann, ja, was ist denn das überhaupt für eine Frage, ob wir hier aufgeben können und uns dem Aggressor unterwerfen? Das kommt ja im Grunde genommen dem Selbstmord gleich oder der Selbstunterwerfung oder Unterjochung gleich.
Es gibt momentan sehr unterschiedliche Spekulationen, was den weiteren Verlauf des Krieges betrifft. Nämlich zum einen Berichte, dass eine noch größere russische Offensive bevorstehen könnte. Zum anderen lesen wir aber auch Berichte, dass nur noch unkoordinierte, in Anführungsstrichen Horden, auf ukrainische Stellungen zulaufen würden. Was stimmt denn jetzt?
weil die Horden von mir sind aus der Bild-Zeitung, kann ich jetzt nicht sagen, dass das nicht stimmt. Aber es ist, ich versuche es mal aufzuschlüsseln. Also es gibt immer wieder Bilder, Berichte, Informationen, dass die Russen viel, ich sag mal, Menschen zusammenbringen. Menschen, die sie in Uniform gesteckt haben. Der Unterschied, den man machen kann und den ich mit diesen Horden gemacht habe, ist, wir haben es hier nicht mehr mit militärischen großen Formationen zu tun. Ne? Also wir haben, normalerweise würde man versuchen, mit großen Formationen einen militärischen Effekt zu erzielen, der die andere Seite zwingt, sich in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten. Und das gelingt aber nicht mehr. Warum nicht? Weil diese Menschen, die dort kommen, eben keine ausgebildeten Soldaten sind und vor allen Dingen keine militärische Führung haben, sodass sich größere Operationen tatsächlich nicht durchführen können. Größere heißt dann mehrere hundert oder mehrere tausend Soldaten operieren in einer komplexen Operation. Ich habe hier Leute, die möglicherweise eine Gefahr für sich selber und für ihre Kameradinnen und Kameraden darstellen, weil sie möglicherweise auf sie schießen. Das hat was mit der Moral zu tun, aber auch eben mit der nicht vorhandenen militärischen Disziplin, die hier vorherrscht. Und deswegen bleibt Russland, komme ich zurück zu dem Thema Gewalt, nur noch eine Möglichkeit, nämlich diese Leute sinnlos an die Front zu werfen und Leichenberge aufzuhäufen, also sinnlose Gewalt zu bringen und einfach über die schiere Masse zu versuchen, hier einen Effekt zu erzielen. Und die Masse ist hier tatsächlich, das ist ein anderer Begriff von Masse. Den haben wir, glaube ich, so lange nicht mehr gehabt. Hier geht es wirklich um Massen von Menschen, die übereinander als Leichen liegen. Das ist der Effekt von Masse, den man hier hat. Und weil die Ukrainer...
Kanonenfutter hätte man früher dazu gesagt.
Ja, genau. Ja, das kann man auch so sagen. Das ist Kanonenfutter, wobei es, also ich diesen Bild der russischen Soldaten, die übereinander tot liegen, das finde ich schon erstaunlich. Und auch sozusagen als Transparenz, was dieser Staat bereit ist, mit seinen Menschen zu machen. Die militärischen Effekte kommen in homöopathischen Dosen, weil die Ukrainer eben selber ein großes Personalproblem haben und selber keine andere Antwort haben auf diese Vorstöße. Und auch das gehört mit dazu, auch die Drohnen, die ja im Grunde genommen angeblich eine Killzone entwickeln von 20 Kilometern links und rechts der Frontlinie, schaffen es eben auch nicht alle aufzuhalten. Auch das gehört mit dazu.
Ich würde zum Schluss noch gern mit Ihnen einer etwas, wie ich finde, kuriosen Meldung nachgehen. Es geht ja auch immer um die Frage, wie man die russische Schattenflotte eindämmen, bekämpfen kann. Also Schiffe, und zwar überwiegend alte und marode Schiffe, die von Moskau genutzt werden, um die Sanktionen zu, im wahrsten Sinne des Wortes, zu umschiffen. Da hatten sich schon im Dezember mehrere Nordsee- und Ostsee-Anrainerstaaten darauf verständigt, dass man da stärker dagegen vorgehen will. Und jetzt macht Deutschland ernst, und zwar, wie ich finde, auf typisch deutsche Art. Die zuständigen Behörden kontrollieren seit Anfang des Monats verdächtige Schiffe, die vor Fehmarn ostwärts fahren. Und jetzt kommt's, ob sie einen Versicherungsschutz gegen Ölverschmutzungsschäden haben. Also so die Vorstellung, dass deutsche Bürokratievorschriften als Waffe gegen Putin eingesetzt werden. Kann das funktionieren? Bringt es was?
Naja, die anderen Ostsee-Anrainerstaaten machen das ja auch. Sie müssen ja eine Rechtsgrundlage haben. Sie können ja nicht mit der Pistole da reinkommen und sagen, guten Tag, Sie sind festgenommen und Ihr Schiff kapern wir jetzt mal. Das wäre ja Staatspiraterie, also Freibeuterei. Eine interessante Rückkehr. Ich meine, wir haben sowohl bei den Horden eine Rückkehr in frühere Zeiten möglicherweise als auch hier. Aber also Spaß beiseite, Staatspiraterie ist es, glaube ich, nicht, sondern wir haben eine Rechtsgrundlage und wir können damit die Schiffe an die Kette legen. Das ist doch erstmal eine gute Sache. Das Problem ist, glaube ich, mittlerweile, dass wir gar nicht so viele Liegeplätze haben, um die russische Schattenflotte festzulegen. Also die anderen Staaten, die das auch gemacht haben, die Dänen und andere, die haben tatsächlich echt ein Problem, die ganzen Schiffe unterzubringen. Und Russland kauft natürlich dann immer weiter auf dem Markt, weil die Schiffe für einen Spottpreis zu bekommen sind. Die andere Methode, die die Ukrainer zurzeit machen, die ist nicht sehr umweltfreundlich, aber ist natürlich dann auch in gewisser Art und Weise effektiv. die scheinen zurzeit die Schattenflotte zu sprengen. Das heißt, wir haben in den letzten Tagen und Wochen Hinweise, dass 4 oder 5 Schiffe der russischen Schattenflotte nach dem Auslaufen auch aus russischen oder russlandfreundlichen Häfen gesprengt worden sind. Die sind im Grunde genommen auch weg vom Fenster und etwas zynisch das dann sagen möchte, da brauchen sie auch keinen Liegeplatz mehr. Aber die Umweltkonsequenzen sind natürlich dramatisch. Da sehen wir eine ganz andere Philosophie, nämlich ein Land, das im Krieg ist, sagt, naja, wir haben bei der Wahl der Waffen, sind wir nicht auf die Gesetze und Regularien der Europäischen Union oder sowas angewiesen. Wir nehmen uns da in Anführungsstrichen was anderes heraus.
Vielen Dank, Herr Mölling. Das war sehr interessant und das war die Lage international für heute. Die nächste Folge gibt's am Donnerstag, den 10. Juli und wir freuen uns, wenn Sie wieder zuhören. Wenn Sie in der Zwischenzeit wissen wollen, warum Bundesaußenminister Johann Wadephul gerade in den eigenen Parteireihen unter Druck gerät, dann schauen Sie gern in den aktuellen Stern. Dort sind mein Kollege Julius Betschka und ich der Frage nachgegangen, was da eigentlich los ist und wer dahinter steckt. Bis nächste Woche, kommen Sie alle gut durch die heißen Tage.
Tschüss, bis nächste Woche.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.